Viel Spaß.
Okay, ja, vielen Dank. Genau, ich bin Luise und habe eben meine Masterarbeit letztes Jahr in Geografie geschrieben zum Thema Wohnen bei Vonovia und habe da eine kleine Forschung hier im Süden von Connewitz gemacht, in einem Wohngebiet, was eben zu Vonovia gehört. Achso, falls ich irgendwie lauter sprechen soll, sag Bescheid. Genau, und in so meinem kleinen Vortrag jetzt wollte ich zunächst erstmal klar machen, was so die Besonderheiten von Wohnungsunternehmen wie Vonovia sind und deren Geschäftsstrategien, also mit dem Fokus auf denen, die das Wohnen direkt betreffen, genau die nochmal darlegen. Und ja, wie gesagt, in der Forschung habe ich mich dann damit beschäftigt, wie ist es dort zu wohnen, was bedeutet das, VermieterInnen in solchen Wohnungen zu Hause zu sein. Und dazu habe ich Gespräche geführt und ja, werde ein bisschen erzählen, was da so zur Sprache kam. Dann ein bisschen noch so zu den thematischen Hintergründen. Also seit den 90ern kam es zu einer Zunahme an Wohnungsunternehmen, welche der Finanzwirtschaft zuzuordnen sind. Das heißt also verschiedene Arten von Investmentfonds, welche Kapital sammeln und dann in ihren Anlagenportfolios, also in den Immobilien, anlegen. Und die Anleger sind dabei institutionelle Investoren, sowas wie Banken, Versicherungen, auch Staatsfonds, daneben Privatpersonen und Unternehmen. Und in Leipzig gehören 15% der Wohnungen zu eben solchen Unternehmen, die der Finanzwirtschaft zuzuordnen sind. Das ist ein Anteil, der ist ähnlich wie in Berlin, aber eigentlich für deutsche Großstädte relativ hoch. Also so in Köln und Hamburg zum Beispiel sind das so maximal 10%. Ja, wie es dazu kam. Also ganz zusammengefasst, in den 90ern und 2000ern wurden einige politische Entscheidungen getroffen, durch welche der Immobilienmarkt für neue Investitionsmöglichkeiten geöffnet wurde, sodass Wohnimmobilien als Anlagemöglichkeit für verschiedene Formen von Investoren erst interessant wurden. Außerdem wurde die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft, durch welche Wohnungsunternehmen, die nach Gemeinwohl wirtschaften, Steuervorteile hatten. Genau, das galt recht lange und wurde dann abgeschafft. Außerdem wurden Ende der 90er Jahre viele kommunale Wohnungen privatisiert und anschließend dann eben größtenteils von Immobilienfonds gekauft. In den neuen Bundesländern war es außerdem so, dass nach der Wende durch verschiedene politische Maßnahmen, also so Stichwort Altschuldenhilfegesetz oder auch Stadtentwicklungsprogramme wie Stadtumbau Ost, genau, dadurch konnten Immobilienfonds preiswert in den Besitz von großen Wohnungsbeständen kommen. Und vor allem nochmal so im Nachgang der Finanzkrise ab 2011 wurden deutsche Wohnimmobilien oder deutsche Immobilien allgemein, die als sichere Anlage gesehen wurden, dann immer beliebter. Genau. Ah ja, und heute sind so die wichtigsten Akteure innerhalb dieser Form von Wohnungsunternehmen Immobilienaktiengesellschaften. Das sind Wohnungsunternehmen, die börsennotiert sind. Und die besitzen insgesamt zwar ja, nur 4% der gesamten Mietwohnungen in Deutschland, aber die Unternehmen sind so die größten Player auf dem Wohnungsmarkt. Und da sind zum Beispiel also eben die Vonovia zu nennen, die LEG, THG, die haben auch in Leipzig sehr viele Wohnungen, Adler. Und dann gab es ja auch noch die Deutsche Wohnen, die von der Vonovia ja vor etwas über einem Jahr aufgekauft oder übernommen wurde. Und Vonovia ist generell jetzt mit Abstand das größte von diesen Unternehmen. Also die besitzen so, ich glaube, über die Hälfte von den Wohnungen der Immobilienaktiengesellschaften. Ja, dann komme ich so zum Aufstieg der Vonovia. Also die Immobilien AGs haben bisschen unterschiedliche Entstehungshintergründe, aber die Vonovia zeigt eigentlich eine relativ typische Entwicklung von dieser Art von Wohnungsunternehmen. Und zwar mit der Bahnprivatisierung 1994 wurden auch die Eisenbahner-Wohnungsgesellschaften in am freien Wohnungsmarkt tätige Unternehmen umgewandelt. Und die Deutsche Annington, das war ein Unternehmen, was zu einem britischen Immobilienfonds gehörte. Und das ist so quasi das Vorgängerunternehmen von Vonovia. Die konnte 2001 dann 10 von diesen 18 Wohnungsgesellschaften erwerben. Und in den folgenden Jahren wurden weitere andere Unternehmen übernommen, viele eben mit Ursprüngen im kommunalen und im Werkswohnungsbau. Dann erfolgte 2013 der Börsengang und darauf folgend auch der Aufstieg in den DAX, wobei die größten Anteile am Unternehmen der norwegische Staatsfonds und BlackRock halten. BlackRock, das ist so ein Investmentfonds und weltweit der größte Vermögensverwalter. 2 Jahre später kam dann die Umbenennung in Vonovia. Und ja, seit der Übernahme der Deutsche Wohnen ist Vonovia jetzt mit 565.000 Wohnungen das größte Wohnungsunternehmen in Deutschland und auch in Europa. Und in Leipzig sind so ungefähr 13.000 Wohnungen der Vonovia zuzuzählen. Ja, hier habe ich nochmal so ein paar kleine Zitate von der Website von Vonovia und aus dem Geschäftsverständnis, wo ich einfach nochmal kurz zeigen wollte, wie Vonovia sich so als Wohnungsunternehmen darstellt. Und zwar stehe Vonovia für bezahlbares Wohnen. Man leiste einen wichtigen Beitrag zur Entspannung der aktuellen Situation auf den Wohnungsmärkten. Die Bedürfnisse der MieterInnen stehen im Vordergrund und man ist für seine MieterInnen da. Und dafür hat Vonovia eigene Serviceunternehmen, die sich um den Zustand der Wohnungen und um das Wohnumfeld kümmern und sich mit Instandhaltung und Modernisierung für deren guten Zustand einsetzen. Ja, generell wirbt Vonovia damit, so sehr serviceorientiert zu sein. Zum Beispiel gibt es eine Kunden-App für die MieterInnen und es gibt so zahlreiche so Zusatz-Service-Angebote, die zur Verfügung gestellt werden. Ja, später nochmal genaueres dazu. Und so schreiben sie auch, Vonovia ist eben mehr als ein Wohnungsunternehmen. Ja, das nur so kurz als Einstieg. Und im Folgenden werde ich auf die Geschäftsstrategien von Vonovia und Co. näher eingehen. Ja, und hoffe, dass so die gerade genannten Punkte, mit denen Vonovia sich den Vonovia wirkt, dass die, dass ich die in den Strategien so ein bisschen einordnen kann oder ihnen auch so ein bisschen gegenüberstellen kann. Ja, als börsennotiertes Unternehmen hat Vonovia das Ziel der stetigen Unternehmenswertsteigerung, um eben attraktive Aktien bieten zu können. Das heißt, es gibt einen besonders hohen Druck zu Wachstum und Profitsteigerungen. Und auf dieses Ziel hin werden alle Unternehmensbereiche hin optimiert. Das heißt, verschiedene Profithebel werden identifiziert und ausgenutzt. Zum Beispiel wird daran gearbeitet, den Wert des Portfolios stetig zu steigern. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Strategien, die verfolgt werden. Zum einen Wertsteigerung der Wohnungsbestände ohne das Tätigen größerer Investitionen zu erreichen, indem Mietdifferenzen realisiert werden, das heißt zum Beispiel Mieten werden an die Vergleichsmieten, also nach dem Mietspiegel angepasst, während die Instandhaltungskosten gleichzeitig versucht werden zu minimieren. Hier an der Stelle ist auch zu sagen, dass 45% der Mieteinnahmen von Vonovia direkt als Dividenden an die Anleger ausgeschüttet werden. Außerdem war es natürlich von Vorteil, dass viele von den Wohnungsunternehmen, die Vonovia aufgekauft hat, vorher gemeinnützig ausgerichtet waren. Das heißt, vorher die Miet Miethöhen quasi begrenzt waren und sich dadurch viel Potenzial bot, die dann zu steigern. Andere Strategien sind wiederum wertsteigernde Investitionen in Bestände. Da geht es um Modernisierung. Überwiegend sind das so geförderte energetische Sanierungen oder auch Modernisierung in oder an den Wohnungen, zum Beispiel, dass Balkone oder Fahrstühle eingebaut werden. Und hier ist wichtig, dass die zu 8% jährlich auf die Mieten umgeschlagen werden können, und zwar dauerhaft. Das heißt, man kann so auch dauerhafte Mieterhöhungen erreichen. Außerdem kam es tatsächlich auch immer wieder vor, dass eigentliche Instandhaltungsarbeiten von Vonovia als Modernisierung genau deklariert und dann eben umgelegt wurden. Außerdem wird ein Wachstum durch Wohnungszukäufe und Übernahmen anvisiert. Also Neubau beschränkt sich vor allem auf Nachverdichtung. Das ist ein bisschen mehr geworden in den letzten Jahren. Und vor allem sind das so Projekte von der BUWOG, das ist ein Unternehmen, was zu Vonovia gehört, die zum Beispiel auch hier am Bayerischen Bahnhof gerade ein sehr großes Neubauprojekt planen. Ja, vor allem geht es aber um Zukäufe und Übernahmen von Beständen. Und besonders wird dabei von der angespannten Marktlage in Ballungsräumen, in denen Mietwohnungen knapp sind und die Profiterwartungen zu steigenden Mieten führen, profitiert. Und dort konzentrieren sich eben auch die Bestände der Vonovia und auch von anderen Immobilienaktiengesellschaften. Diese räumliche Expansion dient auch dem Ausbau der Kontrolle über Wohnungsmärkte. Also je größer der Anteil ist, den man am Mietenmarkt hat, desto stärker hat man dann ja auch Einfluss auf den Mietspiegel und kann ja quasi dazu beitragen, dass der hochgezogen wird. Außerdem sind Effizienzsteigerungen und Rationalisierungen genau ein Ziel. Das heißt, das Unternehmen wurde mit der Zeit immer weiter so umgebaut, dass betriebliche Abläufe im Sinne der Steigerung von Wirtschaftlichkeit oder Kosteneinsparungen verbessert wurden. Dazu gehören Zentralisierung, Standardisierung und die Anwendung automatisierter Verfahren in möglichst vielen Unternehmensbereichen. Zum Beispiel wurde die telefonische Mieterberatung in 2 Servicecentern zentralisiert. Es gibt eine standardisierte Bearbeitung von Kundenanfragen, dann Digitalisierung im Mieter-Vermieter-Kontakt durch die App zum Beispiel und auch Automatisierung im Kundenkontakt, also so, dass Briefe oder Zahlungsaufforderungen automatisch versandt werden oder auch Nebenkostenabrechnungen automatisch erstellt werden. Außerdem werden wohnungsbezogene Angebote durch Kooperationen mit externen Unternehmen ausgebaut. Vonovia kann zum Beispiel Energie- und Kommunikationsdienstleistungen, also so Kabel- und Internetverträge oder Strom, aber auch sowas wie Versicherungen, Carsharing, Einbauküchen, Sicherheitstechnik, das können die vergünstigt in großem Maße eben einkaufen und dann ihren Mietern anbieten. Ja, das sind dann alles Leistungen, für die man eben monatlich was bezahlt und dadurch kann Vonovia weitere Gewinne quasi machen. Und zudem ist es teilweise auch so, dass Strom- oder Internetverträge bereits feste Bestandteile von den Mietverträgen sind. Also die sind da schon inbegriffen und man kann die gar nicht kündigen. Ups. Und zuletzt übernimmt Vonovia, also Insourcing nennt man das, immer mehr Dienstleistungen direkt selbst durch Tochtergesellschaften, also sowas wie Hausmeister, Reparatur, Reinigungsdienste, Grünpflege oder auch die Modernisierungsarbeiten. Und das bietet einige Vorteile für das Unternehmen, nämlich zum Beispiel, wenn Tochterunternehmen Leistungen erbringen, entfällt häufig die Umsatzsteuer, dann gelten für Tochterunternehmen größtenteils keine Tarifverträge, also man kann bei den Löhnen sparen. Natürlich spart man die Gewinnmargen externer Anbieter ein und stattdessen macht Vonovia eben selbst Gewinne mit den Leistungen. Beispielsweise enthalten die Abrechnungen der Vonovia-Tochter, die sich um Hausmeisterdienste kümmert, Gewinne des Vonovia-Konzerns. Und das ist ziemlich kontrovers, weil Vermieter eigentlich mit Betriebskosten gar keine Gewinne machen dürfen. Also nach dem Mietrecht dürfen als Betriebskosten nur die tatsächlich angefallenen Kosten verlangt werden. Beziehungsweise oft werden Leistungen ja von externen Unternehmen erbracht und dann sind die Betriebskosten eben die Beträge, die dieses Unternehmen für die erbrachten Leistungen in Rechnung stellt. Und die Vonovia verfährt eben genauso, wenn die Leistungen durch ein konzernangehöriges Unternehmen erbracht werden. Ja, außerdem werden nicht die tatsächlichen Kosten häufig verlangt, sondern so frei kalkulierte Marktpreise. Und es werden eben keine genauen Nachweise über die tatsächlichen Lohn- und Sachkosten und die Bezugskosten von Strom oder Gas beispielsweise offengelegt. Und für diese undurchsichtigen Nebenkostenabrechnungen stehen sie schon seit einigen Jahren in der Kritik von Mietervereinen. Genau, dann komme ich jetzt zu meiner Forschung, wo es also um die Erfahrungen der MieterInnen in Connewitz geht. Und da habe ich mich mit dem Wohngebiet hier zwischen Probstheider und Burgstädter Straße ist das, habe ich mich beschäftigt. Da gehören 370 Haushalte zu. Die Wohnanlage wurde in den 30ern von der Eisenbahnerbaugenossenschaft erbaut. Die gehörte zur Reichsbahn und war gemeinnützig ausgerichtet und hatte das Ziel, günstigen Wohnraum für die Mitarbeitenden der Reichsbahn zur Verfügung zu stellen. Wurde dann eben an die Deutsche Ennington veräußert, die dann zur Vonovia wurde. Und dadurch wohnen immer noch viele Leute dort, die damals eben als Bahnmitarbeiter eine Wohnung dort bekommen hatten. Aber natürlich mit den Jahren sind auch immer mehr neue Leute und jüngere Leute nachgezogen. Insgesamt war mein Eindruck, dass es eher Leute mit eher kleineren Einkommen sind, viele Alleinerziehende. Also die Wohnungen sind auch eher kleiner, eher so Zweizimmer-, Dreizimmerwohnungen. So. Ja, hier habe ich nochmal die Fragestellung aus meiner Arbeit. Ich wollte eben schauen, inwiefern sich die wohnungswirtschaftlichen Strategien der Vonovia hier widerspiegeln, was sie für den Wohnalltag der MieterInnen bedeuten und welche Auswirkungen sich dann schlussendlich auf die emotionale Bedeutung des Hauses, des Zuhauses, was das da für Auswirkungen hat bei den Mietern. Das heißt, ich habe mich erstmal so theoretisch damit auseinandergesetzt, was bedeutet zu Hause und zu Hause sein eigentlich auf so einer emotionalen Ebene. Ja, und so ganz zusammengefasst kam ich so zu den Punkten, dass das Zuhause ein wichtiger Ort ist, an dem ein grundlegendes Gefühl von Sicherheit gebildet wird, ein Ort von Autonomie und Selbstbestimmung und auch wichtig für Identität. Und letzten Sommer habe ich dann eben 14 Gespräche dort mit MieterInnen über das Wohnen geführt. Ja, und Folgendes wurde so berichtet. Also erstmal ist zu sagen, dass die meisten sich eigentlich grundlegend sehr zufrieden über die Wohnung geäußert haben. Also die Lage, die Anbindung, die Wohnungsschnitte und auch die bezahlbaren Mietpreise. Genau, zu den Mietpreisen ist zu sagen, dass es regelmäßig, also so alle 15 Monate, wie man das halt darf, gibt es Anpassungen an die ortsübliche Vergleichsmiete, also die über den Mietspiegel begründet ist. Und also mir schien, es waren meistens dann so irgendwie 15 bis 30 Euro pro Wohnung ungefähr. Das heißt, die Miete hat über die Jahre zugenommen, aber im Vergleich zum restlichen Stadtteil sind die Mieten schon eher noch etwas niedriger. Und das wurde auch von fast allen MieterInnen als sehr wichtiger Punkt, der eben für die Wohnung spricht, genannt. Und auch haben einige positiv hervorgehoben, dass sie genau mit eher geringem Einkommen dort recht unkompliziert eine Wohnung bekommen haben. Bei Neuvermietungen scheint es mittlerweile schon deutliche Mietanhebungen zu geben, also wenn man sich so die Wohnungsangebote anschaut. Aber auch die sind immer noch so ein bisschen niedriger als sonst so der Durchschnitt im Stadtteil. Das Thema modernisierungsbedingte Mieterhöhung kam jetzt nicht so viel vor. Es könnte auch daran liegen, dass die Gebäude denkmalgeschützt sind. Ja, was sich auf jeden Fall schon irgendwie widergespiegelt hat, ist so, dass Instandhaltungsarbeiten eher immer so sehr hinausgezögert oder vermieden werden. Also öfter wurde berichtet, dass verschiedene Dinge in den Wohnungen nicht mehr so wirklich in gutem Zustand sind, wobei teilweise MieterInnen die Wohnung auch schon teilsaniert übernommen hatten und dafür dann anfangs weniger Miete gezahlt haben und dann eben vieles auch selber gemacht haben. Aber generell wird vieles scheinbar erst dann im Vorfeld zu Neuvermietungen ausgetauscht und verbessert und größere Investitionen eher vermieden. Also da, was so erzählt wurde, teilweise, dass irgendwie Fenster defekt sind, dass so Armaturen im Bad einfach schon recht veraltet sind und langsam auseinanderfallen. Rohre sind alt und dadurch die Wasserqualität nicht so dolle. Dass das Auswechseln von alten Gasthermen sehr hinausgezögert wird. Dazu gibt es auch ein Zitat. Es gab halt ständig Ausfälle und immer wieder musste ich anrufen. Der Techniker hat auch ständig gesagt, es müsste eigentlich eine neue her. Da wird halt lieber Geld reingesteckt, dass da immer ein Handwerker kommt, weil das Ding halt nicht verlässlich ist, anstatt mal zu sagen, nee, wir müssen da jetzt mal wirklich was Neues reinbauen. Und auch zum Beispiel bei Schimmel oder Wasserschäden muss man oft recht lang warten, bis dann mal was gemacht wird. Das wurde öfter erzählt und natürlich als sehr ärgerlich so beschrieben. Zum Thema der wohnungsnahen Dienstleistungen. Auf jeden Fall wurde von berichtet, dass es schon regelmäßig hohe Nachzahlungen gibt und ein darauf folgendes Anheben von den Nebenkosten. Gleichzeitig, teilweise wurde, schienen Leute auch ein bisschen unzufrieden, so mit den Hausmeister- und Wohnumfelddiensten. Also, dass irgendwie die Grünflächenpflege immer erst teilweise sehr verspätet passiert und dann alles so sehr schnell und Hausmeistertätigkeiten manchmal länger brauchen. Also es ist jetzt nicht irgendwie total verwahrlost dort oder so, aber trotzdem ärgerlich empfunden vor dem Hintergrund, dass man ja nicht wenig dafür bezahlt. Und was außerdem auch wohl vorkam, dass irgendwie Winterdienst nicht gemacht wurde und trotzdem berechnet wurde. Das ist ein Zitat. Die hauen dann irgendwelche Sachen raus. Die sagen dann, das und das hat stattgefunden und deshalb kostet das jetzt wieder mehr und die sind da gewesen. Und du stehst ja nicht jeden Tag da und machst Fotos von deinem Hof, wie er aussieht. Man kann das dann schlecht widerlegen. Und eine Mieterin meinte auch, dass sie öfter mit ihren Abrechnungen dann zu einer Beratungsstelle gegangen ist und daraufhin Nachzahlungen mehrfach auch abwehren konnte. Dann gibt es auch hier in den Mietverträgen so feste Grundverträge mit dem Kabelanbieter, die man nicht kündigen kann. Wobei viele meinten, dass sie das jetzt gar nicht so sehr eigentlich nutzen und eher negativ finden, dass sie sich das halt nicht selber aussuchen können. Und so diese ganzen genannten Serviceangebote schienen dort jetzt gar nicht so interessant zu sein für die MieterInnen. Also die meisten meinten eben, weil es mit Mieterhöhungen einhergeht, ist das gar nicht so von Interesse für sie. Und zuletzt zum Thema Kundenservice. Meistens, wenn mit Vonovia in Kontakt getreten wird, Erfolgt das klassisch über Telefon oder teilweise werden auch E-Mails geschrieben. Viele meinten eben, dass es ihnen schon wichtig ist, so ein direktes Gespräch dazu haben. Und das heißt, dann muss man sich eben immer an diese Hotline wenden. Diese App scheint eigentlich niemand zu nutzen und es wohnen eben, wie gesagt, auch viele eher ältere MieterInnen dort, die meinten, dass sie sowas halt generell nicht nutzen. Und bei ja, so akuten Problemen, akutem Reparaturbedarf scheint das eigentlich ganz gut zu funktionieren, dass schnell und unkompliziert dieser technische Service dann beauftragt wird. Aber bei vielen anderen Anliegen läuft die Bearbeitung eben sehr bürokratisch. Es zieht sich und dauert, bis was passiert oder auch nichts passiert. Ja, man muss eben öfter auf sich aufmerksam machen, die Mitarbeiter von der Dringlichkeit seiner Anliegen überzeugen, wurde berichtet, sonst scheint vieles irgendwie unterzugehen. Und was ja da vieles auch komplizierter macht, ist so dieses sehr unpersönliche Verhältnis zwischen den MieterInnen und dem Kundenservice, dass eben immer wer anders am Telefon ist, keiner der MitarbeiterInnen wirklich weiß, wer man ist und was man für Anliegen hat. Ja, auch natürlich ist dann auch der Bezug zum Wohngebiet bei den Mitarbeitern nicht so wirklich da. Genau, auch in so einer Hotline kann man natürlich oft auch keine klaren Antworten kriegen. Vieles muss erstmal weitergeleitet werden. Ja, und so schien so ein bisschen durch, dass es insgesamt oft nicht so leicht ist, Verständnis für so seine persönliche Lage, seine Bedarfe ja, zu erreichen und ja, da individuelle Problemlösungen zu erreichen. Genau, auch wenn es irgendwie um Probleme in der Nachbarschaft ging, Wünsche nach Mitgestaltung oder Nutzung der Grünflächen. Dann noch ein Zitat: Es kommen immer mal diese Briefe, wenn Sie Hilfe brauchen, Sie können mit uns reden. Aber irgendwie trifft man selten wen, der sich für deine Probleme interessiert. Und so kam eben oft auch so der Wunsch nach einem lokalen Ansprechpartner. Da gibt es zwar einen Objektbetreuer, der ist aber auch nicht so einfach erreichbar und ich glaube auch für eine ziemlich große Anzahl an Häusern zuständig und hat auch eben nur so eine sehr beschränkte Zuständigkeit und verweist dann eben auch meistens auf die Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice. Und es gibt auch dort ein ja, so ein Mieterbüro, aber wie man sieht, gibt es da schon länger keine Sprechzeiten mehr. Ja, und so diese unpersönliche und teils auch automatisierte Kommunikation schien besonders auch für die älteren MieterInnen überfordernd zu sein. Und es scheint bei vielen zu Frustration dann zu führen, auch zu Resignation, also zu so einem Gefühl von Hilflosigkeit, Machtlosigkeit. Genau, wenn ich das melde und ich merke, dass ich bei dem Melden keinen Erfolg habe, was soll ich dann? Bettel die doch nicht an, meinte ein Mieter dazu. Und außerdem können diese automatisierten Vorgänge, also wie diese automatisch versandten Briefe, vor allem wenn es dann um irgendwelche Zahlungsaufforderungen geht, mit denen man vielleicht nicht einverstanden ist oder Schwierigkeiten hat, dann kann es auch schnell zu Verunsicherungen und Angst vor dem Verlust der Wohnung führen. Ja, da ein letztes Zitat noch. Dann schreiben die da immer gleich mit rein. Wenn du das nicht machst, ist dein gutes Recht, aber wir würden dann halt Schritte einleiten. Also es kommt quasi immer eine Drohung mit hinterher. Es geht quasi nicht, dass du mal sagst, okay, jetzt kannst du dich mal beraten lassen oder jetzt machst du dich mal kund, ob das rechtens ist. Es wird halt immer gleich was hinterhergeschoben, wo du halt denkst, aber du willst ja die Wohnung nicht verlieren. Da kommen schon wirklich böse Briefe mit Anwaltdrohungen, wo du dann wirklich sagst, okay, jetzt machst du es, du willst deine Wohnung halt behalten. Ja, genau. Und mein Fazit quasi, also ich denke, es zeigt sich, dass so diese Serviceorientierung von Vonovia halt ja, eine Priorität auf Angebote legt, die das Unternehmen Profite machen kann, wobei, ja, wie gesagt, die MieterInnen in Connewitz mit denen ich gesprochen habe, viele von diesen Angeboten jetzt gar nicht so in Anspruch nehmen, ja, weil es immer mit Kosten verbunden ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ja irgendwie in anderen Stadtteilen irgendwie auch anders ist. Und der alltägliche Vermieterservice, also die Mieterbetreuung, die Wohnungsinstandhaltung, fällt eben systematisch hinten runter. Die Intransparenz, die vielfach auftaucht, vor allem in den Abrechnungen, und die beschriebene Form von diesem anonymen Kundenkontakt erzeugt bei MieterInnen teilweise so Gefühle von Ohnmacht. Ja, so dem Gefühl, man kommt auch sowieso nicht gegen dieses Unternehmen an und hat da keine Chance, und kann, wie gesagt, auch teilweise zu Unsicherheit und Ängsten führen. Und das teilweise eher mangelhafte Kümmern um die Wohnung, die Wohnanlage, und ja, oft wurde auch so ein gefühltes Desinteresse der Vonovia den MieterInnen gegenüber beschrieben. Das erschwert teils dann auch so ein positives, ja, Zugehörigkeits- oder so eine Identifikation mit der Wohnsituation. Da denke ich vor allem eben auch an so die älteren MieterInnen, die ehemaligen Eisenbahnermieter, die, wo viele meinten, obwohl sie, ja, wie gesagt, mit der Wohnung eigentlich ganz zufrieden sind, ja, sich dann doch nicht so wirklich verbunden fühlen mit dieser, ja, mit ihrem Zuhause, und einen Umzug eher nur deshalb ausschließen, weil es eben nicht möglich ist, preislich nochmal sowas zu finden. Ja, aber auf jeden Fall ist es bei all dem schon natürlich sehr unterschiedlich, je nach Person, was die oder wie sehr diese beschriebenen Eigenschaften von Vonovia einem zu schaffen machen oder wie sich das emotional auf einen auswirkt. So bei den älteren MieterInnen kam auch noch oft dazu, dass sie meinten, das soziale Umfeld hat sich eben sehr verändert, es ist anonymer in der Nachbarschaft und weniger miteinander, und genau, dann macht einem das wahrscheinlich auch nochmal, setzt einem das nochmal mehr zu. Und ja, andererseits kam aber auch eben ja sehr oft so ein Fazit, also eine Mieterin meinte da, dieser finanzielle Aspekt ist für mich so ausschlaggebend, da kann ich das sozusagen aushalten. Ja, also die Bezahlbarkeit der Miete steht eben sehr im Vordergrund für viele. Genau, das war es eigentlich. Ich hab noch so eine letzte Folie dazu gepackt mit so ein paar Beispielen. Also weil natürlich in ganz vielen Städten gibt es, tun sich Mieter zusammen und wehren sich gemeinsam gegen so Praktiken von Vonovia auf verschiedene Art und Weisen. Genau, aber ansonsten war es das soweit. Ja, falls es Fragen gibt oder Kommentare oder vielleicht auch eigene Erfahrungen, gerne.
Vielen Dank.